Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Tag. Der Kulturausschuss des Bundestages hatte heute Nachmittag zu Gesprächen über die Documenta 15 geladen. Grund war der Antisemitismusvorwurf gegen die Kunstschau, der seit Monaten zu einem immer heftigeren Streit geführt hat. Dabei geht es vor allem um das Großbild People's Justice des indonesischen Kollektivs Taring Padi, das eindeutige antisemitische Inhalte zeigt. Für die Bundesregierung nahm Kulturstaatsministerin Claudia Roth heute an dem Gespräch teil. Eingeladen waren außerdem der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, die hessische Kunstministerin und die Geschäftsführerin der Documenta. Der Oberbürgermeister der Stadt Kassel hatte schon vorher abgesagt. Beobachtet hat das alles mein Kollege Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio. Bislang haben sich die Verantwortlichen ja immer mit Verweis auf andere Beteiligte aus der Verantwortung zu ziehen versucht. Herr König, ist da heute etwas mehr Klarheit entstanden?
Durchaus nicht, denn das Problem ist, Sie haben es schon gesagt, Christian Geselle, der Kasseler Oberbürgermeister, nahm nicht an der Sitzung teil, aber auch Sabine Schurmann, die Generaldirektorin der Documenta, ließ sich heute entschuldigen, in ihrem Fall wegen Krankheit. Im Falle von Christian Geselle wurden Terminprobleme aufgrund von Haushaltsverhandlungen angeführt. Das hat heftige Kritik hervorgerufen. Gitta Connemann von der CDU nannte es skandalös, so wörtlich heute im Ausschuss. Und das führte eben dazu, dass am Ende alle, die noch da waren, Sie haben die Teilnehmerliste genannt, Adi Damawan, Mitglied des Kuratorkollektivs, Ruan Gruber wäre noch hinzuzufügen, die waren sich in vielen Dingen einer Meinung. Mit den beiden Kasselern waren sozusagen diejenigen nicht dabei, auf die sich in den letzten Wochen die Hauptvorwürfe gerichtet hatten. Und insofern wurde auch diese Frage, wer nun eigentlich verantwortlich ist für den Skandal, heute nicht beantwortet. Sie konnte auch nicht beantwortet werden.
Dann betrachten wir doch nochmal die Frage der Entschuldigung, denn Taring Padi, das Kollektiv, um das es geht, das hat sich heute nochmal entschuldigt. Das wird morgen in der Wochenzeitung Die Zeit zu lesen sein. Und Sie haben es gerade gesagt, ein Mitglied von Ruan Gruber war heute auch dabei im Bundestag, ebenfalls mit einer Entschuldigung nochmal.
Ja, mit einer Entschuldigung. Er entschuldigte sich wörtlich für den Schmerz und die Angst, die diese antisemitischen Darstellungen des Banners People's Justice von der Gruppe Taring Padi hervorgerufen hätten. Die Frage, ob nun diese Brisanz von People's Justice im Vorhinein nicht auch für die Kuratoren hätte erkennbar sein können oder gar müssen. Diese Frage blieb wie so viele heute unbeantwortet. Ade Damawan verwies darauf, das Bild sei vor 20 Jahren entstanden und damals als Teil der Auseinandersetzung mit der indonesischen Geschichte zu verstehen. Den Vorwurf eines stillen Boykotts gegen israelische Künstler, den wies er zurück. Die Documenta zeige sehr wohl Werke israelischer oder jüdischer Künstler, deren Name er aber auf ihren Wunsch hin, wie er sagte, jetzt nicht nennen wolle. Und Ade Damawan hat das Prinzip der Ausstellung nochmal verteidigt, wonach nämlich das Leitungskollektiv nun weitere Künstlerkollektive eingeladen hätte. Das habe eine große künstlerische Freiheit doch in Kraft gesetzt, würde auch jetzt für den Erfolg der Ausstellung stehen. Und es entspräche einem demokratischen Prinzip, wenn eben auch dadurch Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für einzelne Kunstwerke nicht mehr so leicht festzumachen sind. Das sei eben das Risiko und das war die Antwort auf den Vorwurf, der heute von allen gemacht wurde, dass nämlich bei dieser Documenta Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten nicht klar zuzuordnen sind und dass das eben das große Problem sei und dass deswegen jetzt auch niemand für das, was passiert ist, wirklich eindeutig die Verantwortung übernimmt.
Morgen Abend wird es ja noch eine Diskussion im Bundestag geben auf Antrag der CDU-CSU-Fraktion. Ist das dann zum Beispiel auch eine Frage, die man dann beantwortet haben möchte? Versprechen Sie sich davon etwas?
Also ich glaube, die Frage wird sein, und das könnte auch morgen Teil dieser Bundestagsdebatte werden, weil der Antrag, den die Unionsfraktion gestellt hat, genau auf diese Fragen zielt, nämlich welche Konsequenzen nun zu ziehen sind. Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, Daniel Bodmann, forderte heute indirekt die Ablösung der Documenta-Generaldirektorin Schurmann. Ähnlich steht auch im Antrag der CDU-CSU-Fraktion für diese morgige Debatte, dass vor Beginn der Planung seiner nächsten Dokumente unbedingt über personelle Konsequenzen geredet werden müsse, dass Claudia Roth der Dokumentarleitung einen international besetzten Beirat zur Seite stellen möchte, der die Kuratoren, die Verantwortlichen beraten soll, das war bekannt, wurde heute auch nochmal gefordert. Auch darüber wird man morgen nochmal diskutieren. Die Sitzung fängt um 19.50 Uhr an, ist auf 45 Minuten beschränkt, morgen im Parlament. Also will sagen, ich glaube nicht, dass damit nun dieser Streit wirklich finalgültig beigelegt werden wird, auf keinen Fall. Das wird erst passieren, wenn tatsächlich mit den Kasseler Vertretern gesprochen werden wird. Dazu hat heute die hessische Kunstministerin Dorn eine Sondersitzung des Dokumenta-Aufsichtsrats in der kommenden Woche angekündigt.
Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio über das Kulturausschussgespräch zur Dokumenta 15 und die Antisemitismusvorwürfe gegen die Kunstschau. Was bei diesem Streit leider bislang mehr oder weniger unter dem Radar verborgen blieb, ist die Kunst, die auf der Kasseler Ausstellung sehr zahlreich sonst noch zu sehen ist. Und über die wollen wir auch in den nächsten Tagen noch sprechen, weil diese Dokumenta 15 uns mit einem nicht unbedingt westlich geprägten Kunstverständnis vertraut machen will. Meine Kollegin Claudia Dichter war zur Eröffnung in Kassel. Sie haben unter anderem die Arbeiten des Berliner Comic-Künstlers Nino Bulling gesehen. Comics auf der Dokumenta, das ist ohnehin schon mal ungewöhnlich. Sie haben sich aber besonders für eine Installation interessiert, nämlich Sometimes When We Kiss, It Feels Like I Am Drinking Water From Your Mouth. Warum?
Das ist eine sehr schöne Rauminstallation in der Hafenstraße 76, einem ehemaligen Speditionsgebäude. Und Nino Bulling hat einen Comic in den letzten 2 Jahren gemacht, eine Graphic Novel Abfackeln. Und da geht es eben um 2 Transfrauen. Die eine ist sich noch nicht ganz sicher, wo will sie landen. Also diese ganze Unsicherheit, Liebesbeziehungen, Freundschaft, Identitätsfragen werden in diesem Comic verquickt mit dem Klimawandel, mit dem menschengemachten Klimawandel auf der einen Seite, mit der Dürre in der Uckermark auf der anderen Seite mit den Waldbränden in Australien. Und sie, beziehungsweise er, man muss sagen, Nino Bulling hieß bis vor kurzem noch Paula Bulling. Unter diesem Namen sind auch andere sehr politische Graphic Novels entstanden. Also er hat sich entschieden, das jetzt nicht 1:1 in den Raum zu bringen, sondern zu übersetzen und hat diese Geschichte genommen und große 1,5 mal 1,5 Meter große Seidentücher mit Tusche bemalt. Also ähnliche Szenen wie im Comic. Wir sehen 2 Personen auf dem Bett sitzen, an einem See, sinnierend. Es gibt Momente von Intimität. Man merkt aber auch, es ist so eine gewisse Nachdenklichkeit, Ratlosigkeit drin. Und die hängen jetzt frei im Raum von einer Gitterkonstruktion hinab. Und dieses Seidenmaterial hat natürlich so was sehr Sinnliches, was sehr Haptisches. Man bewegt sich dadurch, die bewegen sich leicht im Wind. Und man taucht wirklich ab in diese Welt, wo es eben letztendlich darum geht, die Frage von Natur und Natürlichkeit zu verhandeln. Also der menschengemachte Klimawandel, der die Natur natürlich in einer Art und Weise beeinflusst, wie sie katastrophaler nicht sein kann. Und in dem Moment, wo es dann aber um Körper und um Transidentität geht, dann mit so ganz konventionellen Fragen von, ja, aber das gehört doch der Natur und du kannst dich doch nicht gegen deinen natürlichen Körper entscheiden. Also das ist so ein ganz subtiles Spannungsfeld, was da aufgebaut ist und das in dieser einerseits roughen Industriearchitektur, die aber gleichzeitig mit Oberlichtern, das Licht fällt da durch, man bewegt sich durch diesen sinnlichen, fluiden Raum, wirklich eine sehr schöne Übersetzung findet.
Hat er denn eigentlich einen Zugang zu diesem Lumbung-Prinzip, zu dem Teilen auch der Überschüsse, einfach des Ertrags, der dann für alle da ist?
Absolut. Also er lebt eh auch in Berlin in einer ähnlichen Wertegemeinschaft und Gemeinschaft, die auch ökonomische Dinge teilt und hat jetzt die Dokumenta zum Anlass genommen, um zum einen gemeinsam mit libanesischen Comic-Künstlern eine Anthologie rauszugeben. Er wird aber auch eine Comic-Gewerkschaft gründen. Das wird im September stattfinden. Also das heißt,
Die gibt's noch nicht.
Und eben Lumbung, Teilen von Ideen, von Ressourcen, von Geld. Das ist ja auch die Idee, dass die Dokumenta über diese 100 Tage hinaus wirksam ist. Und das hat Nino Bulling ganz klar zum Ziel erklärt. Und im September wird man dann mehr darüber hören, weil Comic- oder Graphic-Novel-Künstler natürlich so zwischen allen Fronten sitzen, zwischen der Literatur, zwischen der bildenden Kunst. Und er sagt, also da muss einfach was passieren. Und das ist jetzt ein guter Start dafür.
Sie wollten auch noch über eine andere Arbeit sprechen, nämlich eine Filmproduktion aus Uganda. Was zeigt die?
Genau, die Filmstudios Wakiolager Uganda zeigen in der Dokumentehalle ganz hinten, wenn man durchgeht, geht man durch einen kleinen Gang, selbstgemalte Filmplakate, großer dunkler Raum, lauter große Sitzkissen und da läuft Football Commando. Und Football Commando ist ein wilder Film, der tatsächlich in Wakiolager, einem Slum von Kampala, spielt. Schwarze Frau, weißer Mann, Rumänige, Fußballspieler sind dort. Der Sohn wird entführt, Organmafia, man weiß nicht, was passiert. Und es ist also eine wilde Action-Splatter-Komödie. Und der Mann, der das Ganze macht, Isaac Godfrey Nawana, der gilt so als der Tarantino Ugandas. Der Mann macht seit 2005 Actionfilme mit 180 bis 200 Dollar Budget, hat die gesamte Community in diesem Slum eingebunden und das sind wirklich tolle Filme, die wirklich über alles hinausweisen, die Genres auflösen, die eine ganz klare, eine ganz tolle Bildsprache haben und die gleichzeitig aber natürlich gerade die Kids und die Jugendlichen in diesem Slum empowern und in eine bessere Zukunft führen.
Zwei Sachen, die man sich unbedingt ansehen sollte, findet Claudia Dichter, die den Comiczeichner Nino Bulling unter anderem auf der Documenta 15 vorgestellt hat. Die Münchner Kunsthandlung Böhler wurde 1880 gegründet und war vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine der wichtigsten in Deutschland, bestens auch international vernetzt. Und sie war in der Zeit des Nationalsozialismus sehr aktiv. So verkaufte Böhler Kunst auch an hohe NS-Funktionäre wie Hermann Göring. In einem Fall ist auch der Verkauf einer Büste an Adolf Hitler belegt. Karteikarten und Fotomappen aus den Jahren 1903 bis 1948 wurden nun mit Informationen zu Käufern und Verkäufern in der Online-Edition Böhler Research ins Netz gestellt. Ich konnte vor der Sendung mit der Projektleiterin Theresa Sepp vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte sprechen und habe sie gefragt, für wen ist diese Datenbank vor allem gedacht?
Ja, für mehrere Leute. Also wir haben hauptsächlich natürlich die Gemeinde der Brunnensforscher und Brunnensforscherinnen. Das sind Leute, die sich eben mit der Herkunftsforschung von Kunstwerken und Kulturgegenständen aller Art beschäftigen. Zum anderen natürlich Museen, die Kunstwerke oder Kulturgegenstände besitzen, die durch die Hände der Kunsthandlung Böhler gingen und die eben anhand der Datenbank Brunnensen nachrecherchieren können. Privatleute sind auch eine Zielgruppe, die Kunstwerke besitzen, die durch die Hände der Kunsthandlung gingen und auch mehr zu Brunnens wissen wollen. Und andererseits natürlich Nachfahren von enteigneten Sammlern und Sammlerinnen, deren Kunstobjekte eben während der NS-Zeit enteignet wurden und über Böhler weiterverkauft wurden zum Beispiel. Also das heißt, anhand der Datenbank kann man Herkunft recherchieren und auch ehemaligen Besitz rekonstruieren.
Ich würde da gerne mal eine doch sehr signifikante Karteikarte, die online steht, jetzt herausnehmen, nämlich den Verkauf einer Büste an Adolf Hitler. Wenn ich das richtig verstanden habe im Vorgespräch, dann wusste das Museum, dass jetzt die Besitzerin sozusagen dieser Büste ist, nämlich das Wallraf-Museum in Köln, vorher gar nicht, was das für eine Büste ist.
Also das Wallraf-Richarts-Museum in Köln hat diese Büste als Dauerleihgabe von der Kunstverwaltung des Bundes. Also Besitzerin ist der Bund in dem Fall. Bis jetzt war die Büste immer bekannt als einfach eine Frauenbüste. Man wusste nicht, woher sie kam. Man wusste den Künstlernamen, der ist in die Büste graviert. Und man wusste nicht, wer an der Büste dargestellt ist. Und meine Kolleginnen haben dann per Zufall diese Karteikarte gefunden, wo eben dieser Erwerb durch Hitler dokumentiert ist. Und anhand der Fotomappen konnte man dann nachweisen, dass es sich dann tatsächlich um diese Büste handelt, die eben heute im Wallraf-Richarts-Museum ist. Und auf dieser Karteikarte war dann auch der Name der Dargestellten dokumentiert, und zwar Mathilde Wesendonck, eben eine als Muse von Richard Wagner bezeichnete Frau. Das heißt, irgendwie durch diesen Fund konnte man eben nicht nur die Provenienz feststellen, sondern eben auch zur Objektidentität beitragen.
Erzählt denn eigentlich jede Karte in diesem Archiv eine Geschichte darüber, wie der Kunsthandel in der NS-Zeit funktionierte?
Kunsthandel in der NS-Zeit ist natürlich groß. Also sie erzählt natürlich immer nur die Sicht von Böhler. Aber dadurch, dass Böhler so weit vernetzt war und wirklich einer der bedeutendsten Akteure war im Kunstmarkt im Deutschen Reich in der Zeit, erzählen diese Karten natürlich immer Geschichten, wie das funktioniert hat. Das heißt, wir haben die Akteure des Kunsthandels, aber wir haben auch Geschäftspraktiken darauf festgehalten. Also die Karteikarten geben eben Aufschluss über Kommissionsgeschäfte, über andere Kunsthandlungen, die in den Einkauf oder in den Ausgang des Objekts involviert sind, in Geschäftsbeteiligungen und so weiter. Das heißt, anhand von solchen Karteikarten kann man eben auch Netzwerke rekonstruieren, kann man Handelspraktiken rekonstruieren.
Kann man denn auch Sammlungen rekonstruieren?
Ja, natürlich mit Hilfe von Böhler, dadurch, dass er so eine bedeutende Kunsthandlung war, wurden mit Hilfe von Böhler ganz viele Sammlungen aufgebaut, auch schon in den 10er, 20er, 30er Jahren. Böhler hat ein Werk gekauft, hat es dann mehreren Leuten angeboten, weil er genau wusste, der Sammler XY interessiert sich für diese und diese Art von Kunst, hat es dann vielleicht an den verkauft, wenn es funktioniert hat. Das heißt, wenn man diese Karteikarten in der Gesamtheit betrachtet, kann man eben sehr schön solche Entstehungen von Sammlungen rekonstruieren.
Man muss bei so einem Projekt allerdings auch sich mit dem Datenschutz beschäftigen. Was genau könnte hier eigentlich problematisch werden?
Problematisch sind natürlich Angaben zu Personendaten und vor allem in Verbindung mit Besitz. Also das heißt, wenn jetzt eine Person ein Objekt nach dem Krieg erworben hat bei Böhler, dann stellen wir das jetzt natürlich nicht einfach so online. Da greift dann natürlich der Datenschutz und Persönlichkeitsrechte.
Und gerade die Karteikarten nach 1948, die sind wahrscheinlich auch nochmal sehr aufschlussreich für die Provenienzforschung. Was mit Bildern passiert ist, von denen man möglicherweise gar nicht weiß, wo sie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gelandet sind.
Genau, also die Provenienzforschung hört ja nicht mit Kriegsende auf. Also es gab natürlich auch sehr viele Werke, die in der NS-Zeit angekauft wurden von Böhler und dann nicht bis 1945 verkauft wurden, sondern dann über teilweise 20, 30 Jahre bei der Kunsthandlung blieben und dann erst in den 60er, 70er Jahren verkauft wurden. Und diese Daten geben wir natürlich jetzt nicht frei. Das sind natürlich sehr relevante Informationen für die Provenienzforschung, weil wir dann durch Personen oder Institutionen, die dann diese Werke eben in den 60er Jahren zum Beispiel erworben haben, natürlich ein weiteres Glied in der Provenienzkette rekonstruieren können.
Die Kunsthistorikerin Theresa Sepp vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München und Projektleiterin von Böhler Research, einer Online-Edition zur Münchner Kunsthandlung Böhler. Seit etwas mehr als 30 Jahren gibt es das Festival Theaterform, das im Wechsel in Braunschweig oder in Hannover stattfindet. Internationale Tanz- und Theaterproduktionen sollen neue Perspektiven eröffnen und auch das eigene kreative Tun auf Hierarchien und Machtstrukturen kritisch hinterfragen. Das klingt ambitioniert. Ob das funktioniert und auch beim Publikum ankommt, das weiß Michael Lages.
Eine schwarze Frau stürmt herein und jubelt: endlich eine Bühne, eine Plateia. Und wow, ausverkauft, Lotado ist diese Plateia auch noch. Mit Is This a Black feiert die Gruppe Ekei Gorsta aus São Paulo auch die Chance, im Theater von sich selbst erzählen zu können. Von der Erfahrung der vier Ensemblemitglieder damit, als schwarz zu gelten in einer Gesellschaft, die von Weißen dominiert wird. Eigene Erfahrungen mischen sich damit Beschreibungen der fundamental rassistischen Gesellschaft, die Brasilien immer noch ist. Dieses Land, in dem sich zwar indigene Völker, Sklaven aus Afrika und Kolonisatoren aus Europa immer mischten, aber auch heute noch alles, was nicht ganz weiß ist, als schwarz gilt, als Preto, was die Farbe, und als Negro, was die soziale Gruppe meint. Weil das so ist, wirkt die Erfahrung jenes Mitglieds der Gruppe so stark, dass sich nur per Video aus der pandemischen Quarantäne meldet, nackt wie die anderen drei auf der Bühne. Der Mann wuchs weiß auf, aber außer er sich selber hielt ihn alle Welt immer für schwarz. Das Quartett aus São Paulo erzählt extrem klug und kompakt von Preto und Negro, vom Black Drama.
Negro Drama.
Erstaunlich sind dann nur die Übertitel. Wo immer das Team aus São Paulo ganz offen und selbstverständlich die schwarzen Begriffe Preto und Negro nutzt, arbeiten die Übertitel mit Sternchenworten. Lächerlicher kann deutsche Sprachpolizei kaum sein. Überhaupt tut sich das Festival mit erklärender Begleitung für teils schwer zugängliche Fremdkulturen extrem schwer. A Hole in Waiting etwa ist eine Produktion aus Südafrika, berührend in der Beschwörung der Trauer um Arbeiterinnen und Arbeiter, die in den Diamantenminen Südafrikas verreckten. Aber vor dieser Aufführung sitzt mancher und manche im Publikum wie der Ochs vorm Tor, ahnungslos. Auch der ausnahmsweise öffentlich verteilte Begleitzettel mit Texten aus dem Stück hilft nicht wirklich weiter.
Oh,
Grundsätzlich hat das Festival die früher vertrauten Infoblätter für alle abgeschafft. Das ist ein Fehler und verstärkt den Eindruck, dass die Theatermenschen hier ein bisschen zu zufrieden sind mit den Publikumsblasen der Betroffenen, der Aktivistinnen und Aktivisten. Ob es aber auch um die Allgemeinheit des Braunschweiger Publikums geht, oft sieht es nicht so aus. Am Beginn stand eine kleine und sehr intime Performance, die den einzelnen Gast ins Zentrum stellt. Nurture heißt sie und ein freundlicher Finne lädt dazu ein.
And the performance happens in the yellow area.
Yeah.
And the first section happens sitting down on the floor. Is that okay for you?
Schuhe ausziehen, sich im Schneidersitz niederlassen auf Sitzkissen und auf einem folkloristisch gelben Teppich und sich von Samuli Leine in sanftem Ritual die Hände waschen lassen. Theater als Reinigung, ganz praktisch und handfest. Und dann lässt der Mann den Gast an einem Gummipfropfen saugen, den er sich an die linke Brust appliziert hat. Trinken lässt er uns wie Babys. Wozu und wohin er uns da führt und verführt, entscheidet jeder und jede für sich, vielleicht zu erweitertem Selbst- und Weltverständnis, wer weiß.
Festival Theatre Foreman inviting us, Biscuit, to participate in gathering in a better world. Biscuit, Bug, Cats.
In jedem Fall erweitert ab morgen Jess Tom aus England die Wahrnehmung. Sie freute sich hier zu Beginn im Rollstuhl über die Einladung. Und weil sie auch das Tourette-Syndrom hat, mischt sie unkontrolliert Wort wie Cats, Sausage oder Biscuit, Katzenwurst und Kekse in die eigene Rede. Mit ihr lädt das Festival im Festival zum Finale ein. Gathering in a Better World, Versammlung in einer besseren Welt, ist es überschrieben und vor allem Künstlerinnen und Künstler mit Behinderungen gestalten es.
Über das Festival Theaterformen dieses Jahr in Braunschweig berichtete Michael Dages. Das Berliner Theatertreffen hat eine neue Leitung. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Die Documenta hat es vorgemacht, die Kunsthalle Wien schon vor Jahren und jetzt ziehen die Berliner Festspiele nach. Ein Kollektiv wird die Leitung des Theatertreffens übernehmen. 4 Theatermacherinnen aus Polen, der Ukraine und Deutschland übernehmen ab 2023 den Posten. Die Theaterregisseurin Olena Apchel, die Produktionsleiterin Martha Hewelt, die Dramaturgin Caroline Hochleichter und die Kulturmanagerin Joanna Nukowska. Der Wunsch des designierten Intendanten? Mit den vielen soll das Theatertreffen stärker mit dem mittel- und osteuropäischen Raum vernetzt werden. Sie stünden für eine neue Generation von TheatermacherInnen, denen auch Nachhaltigkeit und Inklusion wichtig seien. Das Kollektiv löst die langjährige Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer ab, die künftig den Suhrkamp Theaterverlag leiten wird. Es muss nicht direkt das Theatertreffen sein, aber überhaupt hier in Deutschland auf der Bühne stehen. Das will die Bundesregierung für geflüchtete KünstlerInnen aus der Ukraine möglich machen. Sie hat dafür gemeinsam mit dem Deutschen Bühnenverein ein neues Hilfsprogramm gestartet, You Act. Öffentliche Theater wie auch Theater aus der freien Szene können dabei finanzielle Unterstützung beantragen, dafür ukrainische geflüchtete KünstlerInnen bei Theaterstücken, Tanz oder Performances mit einbinden. Kunst sei der Herzschlag der Demokratie, so Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Die Förderung solle dazu beitragen, dass dieser hörbar weiterschlägt. Diesen schönen Worten stimmen sicherlich auch die KünstlerInnen der freien Szene zu und auch der Tatsache, dass es dafür leider Geld und Förderung braucht. Das könnte aber wohl demnächst Mangelware sein. Der gerade vom Kabinett gebilligte Haushaltsentwurf lasse sich nämlich so lesen, dass die Gelder für die freien darstellenden Künste wieder auf Vor-Corona-Verhältnisse reduziert werden sollen. Das berichtet jetzt unter anderem der Fonds Darstellende Künste. Die freie Szene würde dadurch hart getroffen, wie uns letzte Woche hier bei Kultur heute auch schon der Dramatiker Thomas Körk prophezeit hat. Denn
die Lohnniveaus waren schon vor Corona so, dass man immer wieder eigentlich darauf hinweisen musste, das muss mal angepasst werden, so wie die Politikerinnen ja auch immer ihre Diätenrunde und ihre Lohnanpassung an Inflation und so weiter machen. Wir haben aktuell eine Inflation von 8%. Wie fängt man das mit den Honoraren auf, die sich jetzt auch nicht über die letzten Jahre anpassen konnten, weil die öffentlichen Mittel dementsprechend nie geliefert wurden?
Schon im Mai hatten rund 1200 freie darstellende KünstlerInnen einen offenen Brief an Claudia Roth geschickt, mit der Bitte, sich dafür einzusetzen, dass die Förderung beibehalten wird. Beschlossen wird der Haushalt 2023 erst kurz vor Jahresende vom Bundestag. Wenn alles grau ist, ist die Welt langweilig. Aber wenn sie nur bunt ist, dann auch. Fröhlichkeit und Traurigkeit gehörten zusammen für die Illustratorin Binette Schröder, die bekannt wurde durch ihre surrealistischen, verträumten Zeichnungen, wie in Lupinchen, den Abenteuern einer kleinen traurigen Puppe, die 1969 veröffentlicht wurden und die internationale Aufmerksamkeit bekamen. Jetzt ist Schröder im Alter von 82 Jahren in Gräfelfing, wo sie auch lebte, verstorben. Mit 12 Jahren hatte sie ihr erstes Bilderbuch gemalt. In München und in der Schweiz studierte Schröder unter anderem Gebrauchsgrafik und illustrierte später unter anderem Bücher für Michael Ende. Für ihr Gesamtwerk wurde Schröder 1997 mit dem Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises ausgezeichnet.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anna Kohn. Atomkraft und Gas sind klimafreundlich. Das hat das EU-Parlament jedenfalls heute so beschlossen. Mehr gleich dazu in den Informationen am Abend mit Christoph Heinemann. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.